für das dass Philadelphia eine so eine kleine und unscheinbare Stadt ist, habe ich gemerkt, gibt es eigentlich noch recht viel über sie zu sagen. Ihr habt ja schon gehört, Björn hat das schon gesagt, dass Philadelphia Bruderliebe heisst. Also nicht so eine Liebe, die sich in Sexualitäten auch ausdrückt, sondern einfach so ein Miteinander-Sein. So eine Liebe, wie wir sie auch untereinander sollen haben. So ein Zugewendetsein, ein Zugeneigtsein. Heute gibt es diese Stadt noch und sie heisst Alaşehir in der Türkei. Und das heisst übersetzt die Stadt Gottes. Also das Wort Allah ist drin. Das heisst heute die Stadt Gottes. Interessante ist aber, dass immer noch etwa rund ein Viertel von diesen 45'000 Einwohner heute immer noch Christen sind. Und das ist für die Türkei sehr erstaunlich. Also es ist eine von den Städten in der Türkei, wo am meisten Christen wohnen. Orthodoxe Christen, die meisten sind griechisch-orthodox. Und es ist auch ein Bischofssitz. Es wohnt dort ein Bischof. 17 nach Christus hat es ein schweres Erdbeben gegeben in dieser Region. Und es sind mehrere Städte schwer beschädigt worden. Das ist eine Region dort, wo es auch viel vulkanische Aktivität gibt. Sie haben auch warmes Wasser, also so wie das Baden oder die Schinznach oder so, gibt es das dort auch. Und das Erdbeben 17 nach Christus hat die Stadt völlig zerstört. Und dann hat sie den Kaiser eben wieder aufbauen lassen. Der hat genug Geld gehabt, offensichtlich, oder wie auch immer. Und darum hat sie dann für ein Weile Neo Caesarea geheissen. Also des Kaisers neue Stadt. Hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt. Weil das Philadelphia ist einfach viel schöner Name, nehme ich jetzt mal an. Eigentlich ist Philadelphia von der Lage her, so wie die Berge sind und die Hügel, das Tor zu Kleinasien, wenn man von Osten her kommt. Und wo nachher der Islam sich hat gegen Westen ausbreitet, ist ja dann auch bis auf Wien gekommen. Dann wäre es eigentlich nur logisch gewesen, wenn Philadelphia eines der ersten Städte gewesen wäre, wo die Muslime eingenommen haben. Ist aber nicht so gewesen. Es ist die allerletzte gewesen in Kleinasien. Also sie haben über 70 Jahre haben die dieser Belagerung, diesen Anstürmen, die immer wieder gekommen sind, haben die können standhalten. Andere sind 70 Jahre vorher schon eingenommen worden. Jetzt weiss man natürlich nicht, ist es gewesen, weil die Muslime gefunden haben, ja, so eine kleine Stadt, die nichts Besonderes hat, die können wir auch gut links liegen lassen, da müssen wir uns nicht so fest engagieren. Ist gut möglich. Warum auch immer, das ist eigentlich gleich. Sie sind viel, viel länger verschont geblieben, wie alle anderen Städte. Jesus stellt sich da dieser Gemeinde vor, als der Heilige zuallererst. Als der Heilige. Und wenn es ums Heilige geht, dann geht es auch immer ums Abgesonderte sein. Auf die Seite gestellt sein für Gott. Der Begriff ist ja vor allem geprägt worden im Alten Testament für die Geräte im Tempel, wo sind geheiliget gsi, und für Priester, wo sind geheiliget gsi. Sprich, auf die Seite da, nur für den Gebrauch für Gott, im Gottesdienst, im Tempel. Die hat man nicht gebraucht durch die ganze Woche. Die hat man anders Geschirr gebraucht im Tempel. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Heilige, dann heisst das auch, ich bin auf die Seite gestellt. Jesus nimmt das ganz fest auch auf, später, wir sehen das noch, wenn er im hohen priesterlichen Gebet sagt, im Johannes 17, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Jesus ist nicht von dieser Welt. Jesus gehört zu einer anderen Welt. Zu einem anderen Reich. Jesus gehört nicht zum Reich von dieser Welt, sondern Jesus gehört zum himmlischen Reich. Er gehört zum Gott im Himmel. Er gehört zum Vater im Himmel. Und dann sagt er, und ich bin der Wahre. Ich bin der, der die Wahrheit sagt. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit ist das etwas ganz Wertvolles. Wer sagt dann schon die Wahrheit in unserer Zeit? Sagen unsere Politiker die Wahrheit? Keine Ahnung. Manchmal ja, manchmal nein. Sagen unsere Wirtschaftsführer die Wahrheit? Sagen Quartalspressekonferenzen und sich was von diesen grossen Unternehmen die Wahrheit? Nicht einmal auf Bilanzen kann man sich verlassen. Auch die werden geschönt und so, ich würde jetzt nicht sagen manipuliert, aber einfach so angestellt, so verbuchen die Sachen, damit sie das aussagen, was gut ist. Und die objektive Wahrheit, so wie wir sie als Mensch gern hätten, die Sicherheit gibt, die ist auch ganz schwierig zu finden. Wir haben immer wieder so Diskussionen in der Familie über Farben. Wenn du mal am Nils und der Cindy ihr T-Shirt anschauen, schnell, ist jetzt das ist ziemlich sicher blau. Aber ich bin ganz sicher, dass Melissa würde sagen, es könnte auch grün sein. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil es doch blau ist. Aber wir haben immer wieder solche Diskussionen. Oder Melissa sieht irgendwie einfach ein bisschen anders. Sie würde sicher bei Joshua sagen, das sei grau. Aber es ist doch hellblau. Dann gibt es auch die Frage, ist jemand jetzt jung oder alt? Gestern war doch das Hochzeit von dieser Prinzessin in Schweden. Und dann ist der Bruder von ihr, der Prinz, der ist noch nicht vergeben, der ist noch zu haben. Und dann habe ich gesagt, Melissa, das ist noch ein junger Prinz. Dann hat sie gesagt, oh, der ist ja sicher auch bald 30. Alter Sack. Wahrheit ist für uns Menschen nicht immer ganz klar. Es gibt Situationen, wo der eine findet, das ist so, und der andere findet, das ist so. Das Wetter war gestern stabil, ja. Aber es war logisch wüst. Das ist immer eine Frage, wie man Sachen gerade sieht. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Und da haben wir Menschen wirklich, ich glaube, ganz viele Leute sagen nicht die Unwahrheit, weil sie die Unwahrheit sagen wollen, sondern weil sie es so erleben. Anders erleben. Wie wir das jetzt gerade tun. Oder? Aber bei Jesus ist das anders. Und ich kann das manchmal fast nicht nachvollziehen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Wahre, dann ist er der, der für die absolute Wahrheit steht. Er lässt das uns zu. Weil er weiss, dass wir Menschen sind und eben nicht vollkommen und nicht so wie er, oder? Unser Verstand ist noch ziemlich beschränkt im Vergleich zum Göttlichen. Das ist für ihn kein Problem. Aber er, was er sagt, das ist absolut genau so. Das ist so. Und auf das ist Verlass. Er macht uns auch keine falschen Versprechungen. Wenn er sagt, ich werde dich beschützen, dann wird er das tun. Weil er dann nicht im Nachhinein muss sagen, ja, ich habe natürlich nicht gewusst, dass es so schlimm wird. Das muss er nicht. Das müssen vielleicht wir Menschen manchmal. Ich habe meinen Kindern auch schon Zeug versprochen und im Nachhinein müssen sagen, ich habe nicht gewusst, dass das noch dazwischen kommt. Darum konnte ich es nicht können halten. Das ist bei Jesus nicht der Fall. Er weiß genau, was er sagt und er hat immer genug Kraft, um das dann auch durchzuziehen. Und dann stellt er sich noch vor, als der die Schlüssel vom David hat. Und das wird ja gerade auch erklärt im Text, was das heisst. Wenn er etwas aufbeschlüsst mit diesen Schlüsseln, dann kann es niemand anders mehr zumachen. Und wenn er etwas zubeschlüsst mit diesen Schlüsseln, dann kann niemand anders mehr das aufmachen. Ist komisch, wieso dass er das jetzt da gerade erwähnt. Aber es ist einfach auch ein Zeichen dafür, und im Mittelalter ist das auch, ist mir wieder in den Sinn gekommen aus der Geschichte, im Mittelalter hat die Hausfrau so einen Schlüsselbund an der Schoße gehabt. Das hat an der Schoße extra Bändel gegeben, um den Schlüsselbund anzumachen, unter der Schoße. Weil wer den Schlüssel hatte, hat Macht gehabt. Auf einer Burg. Da war die Speiskammer abgeschlossen, da ist einfach Zeug. Die Zimmer sind abgeschlossen, die Wäsche ist eingeschlossen, das Besteck silbrige ist eingeschlossen, dort war die Sache noch viel mehr wert. Oder wenn wir heute aus Versehen mit dem Joghurtbecher noch einen Löffel in die Küder tun, dann ist es zwar ärgerlich, aber es ist nicht eine existenzielle Frage. Hingegen im Mittelalter hätte das wirklich grosse Probleme geben können, wenn Sachen sind unkontrolliert verschwunden, auch Esssachen. Und darum war das so ein Zeichen von der Macht von der Hausfrau, wo der grosse Schlüsselbund, oder es waren noch andere Schlösser, da hatte. Ein Schlüssel zu haben, bedeutet zu dieser Zeit, in der die Offenbarung geschrieben wird, grosse Macht. Ist ein Zeichen von Herrschaft. Da kann man seinen Willen durchsetzen. So wie es der David auch hat können, mit Hilfe von Gott. Und wenn sich Jesus jetzt bezieht auf nicht nur irgendeinen Schlüssel, sondern auf den Schlüssel von David, dann ist das in einer Reihe, wo es ums himmlische Reich geht. Weil der David ist nicht einfach nur ein irdischer König gewesen, sondern da geht es darum, dass Jesus eben Macht hat im Himmel und auf Erde. Jesus ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Er hat Vollmacht zu geben und zu nehmen. Auftun und zutun. Und so steht er jetzt da. Also als der, der nicht von dieser Welt ist, sondern zu einem anderen Reich gehört, als der, der nicht kann die Unwahrheit sagen, sondern nur Wahrheit. Und als der, der alle Macht gegeben ist, auf Himmel, im Himmel und auf Erde. Und jetzt geht es zur Gemeinde. Die Gemeinde in Philadelphia ist zusammen mit Smyrna. Also die zwei sind die einzigen, die nur gelobt werden. Smyrna wird ja ermutigt. Das sind die so verfolgt werden. Mögt ihr euch vielleicht erinnern, ist das zweite Sendschreiben. Das sind die werden grosse Verfolgung erleben und sie ja dann auch erlebt haben. Die auch berühmte Märtyrer haben hervorgebracht. Und die werden ermutigt, der Verfolgung standzuhaben. Philadelphia ist ganz etwas anderes. Da redet niemand von Verfolgung, sondern es heisst, sie hätten nur eine kleine Kraft. Es ist kein Wunder, das ist eine unbedeutende Stadt. Vielleicht mögt ihr noch erinnern an Sardes, das letzte Mal, wo der Krösus daheim ist und der Bach am Märt von Sardes über goldigen Kies rinnt und weiss nicht was. Die anderen Städte sind einflussreich, die anderen Städte sind besonderig. Philadelphia ist nichts Besonderes. Sie haben nur eine kleine Kraft. Auch gemeint, die Christen dort haben nur eine kleine Kraft. Und das weiss Jesus. Sie machen, was sie tun, aber sie kommen halt nicht so weit damit. Sie machen, was sie können. All die anderen, die viel stärker sind, die viel mehr Potenzial haben, haben sich verführen lassen von irgendetwas, sind oft genau durch das ja reingetrampelt. Entweder irgendwelche falschen Lehren oder in die Habgier oder was auch immer. Aber die da, die nicht. Jesus hat Freude an ihnen, obwohl sie nur wenig Kraft haben. Obwohl sie schwach sind. Ich finde es so schön, Jesus redet nicht davon, dass sie schwach sind. Das ist so ein Unterschied, wenn man sagt, du hast nur wenig Kraft. Wie wenn man jemandem sagt, du bist halt schwach. Oder? Spürt ihr das? Und Jesus ist so barmherzig und sagt, ihr habt nur wenig Kraft. Eigentlich sind sie schwach. Sie haben nur wenig Kraft. Aber was sie sind Überwinder. Sie sind die Einzigen, wo Jesus sagt, aber ihr habt schon überwunden. Ihr seid das schon, was ich die anderen aufrufe dazu. Die anderen 6 Gemeinden, das ist ein Appell. Und heisst, steht auf. Überwindet, reisset euch zusammen. Bringt das wieder in die Ordnung. Hallo, verwacht. Da heisst es, ihr habt das schon, ihr macht das schon. Ihr habt wenig Kraft, aber ihr macht das schon. Und drum, Und darum wird Jesus dieser Gemeinde eine Türe aufschliessen. Da wird Erweckung passieren. Das heisst, eine Türe aufschliessen, wenn wir das im Neuen Testament lesen, gerade beim Paulus lesen wir das noch etwa hier, dann heisst es, dass der Herr, der Heilige Geist, den Boden hat vorbereitet für die Nachricht vom Evangelium und dass sie aufgenommen wird. Jesus hat dem Paulus auch die Türe zugeschlossen. Er hat gewisse Reisen wollen machen, die er nicht konnte. Wo er gespürt hat, die Türe ist zu oder etwas ist dazwischen gekommen. So hat Jesus den Paulus gelenkt. Die Verbreitung vom Evangelium. Und da sagt er in Philadelphia, und ich werde eure Türe aufschliessen. Obwohl sie nur wenig Kraft haben, sind das die werden am meisten Wachstum erleben. Und das hat Bestand bis heute. Was überhaupt nicht normal ist. Ich habe noch bei Amnesty International nachgelesen, was wirklich keine christliche Organisation ist. Und die sind sehr besorgt über die Lage der Christen in der Türkei. Aber dort, in dem Philadelphia, gibt es immer noch über 15'000 Christen, die in Frieden leben können. Das ist ein Segen, das über 2'000 Jahre ist. Eine Verheißung, die da ist über 2'000 Jahre. Jesus hat die Türe aufgeschlossen und bis jetzt hat sie niemand können zumachen. Das beeindruckt mich sehr. So wie er es gesagt hat. Und das ist Wahrheit. Wenn Erweckung passiert, wenn sichtbare Segen passiert, dann gibt es immer auch Unruhe in den Gemeinden. Das ist ganz normal. Und da sagt Gott sogar, ich schicke euch die Unruhestifter. Ja, hallo? Eigentlich haben wir immer das Gefühl, es ist der Find, der die schickt. Aber da sagt Gott, ich schicke euch die Unruhestifter. Die Leute, die von sich sagen, sie wissen alles. Die sagen, sie sagen Juden, aber sind es nicht, heisst es da im Text. Ich glaube, das ist etwas, was wir in der Freikirche ganz, ganz am Anfang auch hat erlebt. Nach der Reformation ist ja die Diskussion nicht weitergegangen. Der Luther hat einige Kompromisse gemacht und der Zwingli sowieso. Mit der Kindertaufe zum Beispiel. Und es hat dort schon wieder Täufer gehabt, also Täufer, die gesagt haben, und es ist nicht die Kindertaufe, die gemeint ist im Evangelium, sondern es ist die Taufe vom Erwachsenen, die die Entscheidung tut, besiegeln, mit dem Herz leben und so weiter. Und die freikirchlichen Tendenzen dort sind stark verfolgt worden. Noch lang. Täufer im Emmental, da gibt es ganze Geschichten dazu. Noch lang hat man die vertrieben. Innerhalb von der protestantisch reformierten Kirche. Und das ist das, was das Sendschreiben da meint. Die Tendenzen, die gibt es immer. Die sehen wir in der Kirchengeschichte. Und dann sagt der Herr, aber ich stelle mich dazu und sie werden sehen, dass ich euch lieb habe. Sie werden sehen, dass ich euch lieb habe. Und das tut mir manchmal so weh. Wir sind heute ganz sicher mehr da im Gottesdienst wie in der Kirche oben. Und ich finde das nicht lustig. Mir tut das weh. Weil die reformierte Landeskirche hätte so eine Kraft, das Evangelium auszuteilen. Aber der Herr stellt sich zu denen, die das Wort rein behalten, versuchen mindestens. Die sich zu seinem Wort stellen. Zu der Wahrheit stellen. Wo es auch nichts ausmacht, dass sie nicht von dieser Welt sind. Gerade wir von der Heilsarmee, wenn wir in der Uniform rumlaufen, fallen wir ja wirklich auf. Und jeder sieht, dass wir anders sind. Dort sind wir ja recht extrem. Extremer noch wie die anderen Freikirchen. Aber das ist nur ein süßes Zeichen von etwas, was in der unsichtbaren Welt schon ist. Wir, wenn wir uns zu Jesus Christus bekehren, dann sind wir zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Auch wir sind dann geheiligt. Und abgesondert. auf die Seite gestellt. Und das gibt Konflikte mit denen, die noch von dieser Welt sind. Aber der Herr stellt sich zu denen, die ihm nachfolgen. Und die Leute werden sehen, dass er sie lieb hat. Das sucht mich so einen schönen Vers. Er sagt nicht einfach, und es wird noch mehr Segen kommen, oder ich weiß nicht, oder ihr werdet wachsen, oder was auch immer, sondern er sagt, und sie werden sehen, dass ich euch lieb habe. Und ich glaube, in diesem Sendschreiben ist die Liebe der Schlüssel zu allem. Warum ist denn die Gemeinde mit dieser kleinen Kraft so in der Ordnung? Erstens wird sicher die reine Lehre predigt. Da wird sicher in Einfachheit predigt. Aber ich glaube auch, dass die untereinander Liebe leben. Sie heissen ja auch so. Ich glaube, dass in dieser Gemeinde Bruder- und Schwesterliebe, Geschwisterliebe, einen höheren Stellenwert hat. Und die Liebe zu Jesus. Und da sind wir wieder beim hohen priesterlichen Gebet. Lass sie in mir bleiben. Bewahr du sie. Dass sie einander lieben. So wie du und ich mir einander lieben, den Vater und Jesus. Weil an dem, das ist dann Johannes 13, 34 und 35, an dem wird die Welt erkennen, an der Liebe untereinander, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Das ist das, was die Menschen beeindruckt. Die anderen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder an Beziehungen arbeiten. Zuallererst an der Beziehung zu Jesus. Weil Jesus wünscht sich, mit uns eine gesicherte Beziehung zu haben. Was heisst das? Das ist mir so aufgegangen. Was heisst eine gesicherte Beziehung haben? Wenn ich meine Beziehung zum Björn anschaue, dann fühle ich mich sicher da drin. Ich weiss, ich bin frei, ich kann mich entfalten, ich kann machen. Und wenn ich mal etwas mache, was ihm nicht so gefällt, dann geht die Beziehung nicht gerade auseinander. Sondern dann weiss ich, dass er zu mir kommt, mir das sagt, dass wir miteinander reden können. Vielleicht auch mal streiten. Wir streiten etwa die. Zivilisiert, aber wir streiten etwa die. Und dann einen Weg finden. Ohne dass die Beziehung, die Basis der Beziehung, gefährdet ist. Auch wenn ich 2 Kilo zunehme, weiss ich, dass er nicht gerade zu einer anderen Frau geht. Das sind so gesicherte Sachen, das gibt Sicherheit. Wenn ich krank bin, weiss ich, dass er sich um mich kümmert. Es ist nicht vom Handeln abhängig, wie die Beziehung ist zwischen uns zwei. Klar, wenn ich ihn jetzt die ganze Zeit verletze und vielleicht noch extra, dann wäre die Beziehung nicht mehr gesichert. Dann würde ich sie in Gefahr bringen. Aber wenn ich in der Liebe mein Leben mit dem Björn lebe, dann weiss ich, dass die Beziehung nicht gefährdet ist. Und ich kann mich sicher fühlen da drin. Ich muss nicht die ganze Zeit studieren, ui nein, ist das jetzt auch okay oder ist das nicht okay oder ist das so oder wenn ich jetzt das und oh. Und ich habe ja mit der Melissa eben das Hochzeit gestern, he? Da hatte ich noch meine 2 Nichten da. Und es hat mich so schön gedacht, wo die Prinzessin, das ist ja ein Bürgerlicher, der die Kurate hat. Sie ist Kronprinzessin, sie wird den Thron übernehmen in Schweden. Und er war ihr Fitnesstrainer. Also wirklich, er kommt nicht einmal aus besonders gutem Haus. Er hat keinen Hochschulabschluss. Ich glaube, er hat nicht einmal die Matur. Oder die Matur, die wir in Schweden sowieso alle haben. Also einfach... Er ist nichts Besonderes, der Mann. Dann sind die eingemarschiert da in die Kirche. Ich sage euch, alles, was Rang und Namen hat im Adel von Europa und Neujordanien, weiss nicht was, und dekoriert, oder? Dekoriert. Die Männer mit ihren Orden und weiss nicht was, und Bänder und Zeug und Sachen. Und dann kommt der Bräutigam. Ein Blutenfrack. Nichts. Kein Orden, kein Bändel, nichts. Nichts. Der ist am unscheinbarsten gewesen. Meine Mutter ist da und hat gesagt, geht's auch nicht. Der unscheinbarste von allen war der Bräutigam gewesen. Der unscheinbarste. Und die haben jetzt 7 Jahre, also ich weiss das alles erst seit gestern, haben die gekämpft für ihre Beziehung. Und wisst ihr, warum sie das durchgekämpft hat, die Kronprinzessin, beim schwedischen Staat? Weil da muss der Staat Einverständnis geben zum Hochzeit. Wisst ihr, warum? Sie hat gesagt, ich fühle mich bei ihm sicher. Ich fühle mich bei ihm sicher. Er gibt ihr die Sicherheit. Die zwei haben eine gesicherte Beziehung. Und das hat man durch die ganze Trauung gemerkt. Die haben immer wieder einander irgendwie gefingert oder einen Kuss schnell da und dort und sich wieder in die Augen geschaut. Und das war nicht so steif gewesen. Überhaupt nicht sogar. Beide haben geheult. Er hat dann ein Tränchen verdrücken. Das ist Liebe. Das ist Beziehung. Das ist Beziehung, wo sogar solches Zeug durchsteht. Aber Beziehung ist Arbeit. Und auch Beziehung zu Jesus ist Arbeit. Da müssen wir auch daran arbeiten, Björn und ich. Das kommt nicht einfach nur immer so von allein. Da muss man sich Zeit nehmen, mal wieder zu reden. Und vor allem nicht nur zu reden, am anderen zuzuhören, was er sagt. Und auch mal können stehen lassen, dass er etwas sagt, was man nicht nachvollziehen kann. Aber für den anderen ist es so. Das wäre dann eben Wahrheit, die nicht für jeden gleich ist. Und bei Jesus geht es auch darum, zu reden und zuzuhören. Und dann kann viel passieren in dieser Welt. Das haut uns nicht einfach gerade um. Weil wir eine gesicherte Beziehung haben zu Jesus. Und das gibt uns Halt. Wie das Vreni das vorher im Zeugnis hat gesagt. Das gibt dann Halt, wenn es nicht so läuft. Und ich denke, wenn er 3 Monate mit der Gesundheit zu kämpfen hat, kommen etwa die Fragen, warum, Herr, lässt du das zu? Du hast doch gesagt, das. In diesen schwierigen Zeiten, in diesen Leidenszeiten, dort geht es darum, ob eine Beziehung gesichert ist, und sich bewährt, oder ob sie eben auf Sand gebaut ist und sie von diesen Stürmen vom Leben weggeschwemmt wird und erspült, wie die Straße jetzt und so regnet. Das heisst, wir müssen uns mit Jesus auseinandersetzen und das haben die gemacht in dieser Gemeinde, ich bin ganz sicher. Und was ist dann die Verheißung? Und der Herr sagt, und sie werden bewahrt werden von der Versuchung von der Zeit. Wisst ihr, man kann die ganzen 7 Sendschreiben auch kirchengeschichtlich anschauen. Das habe ich bis jetzt wenig gemacht in den Predigten. Aber wir stehen irgendwo da zwischen, entweder gehören wir zu dieser Gemeinde da in Philadelphia, von der Zeit her, wo wir drin leben, oder dann schon zu der nächsten, und das werden wir dann in 14 Tagen sehen. Eigentlich haben wir wahrscheinlich die Wahl, so sehe ich das. Aber von der Zeit her, wo wir drin leben, leben wir jetzt in dieser Zeit der Versuchung. Wir leben in dieser Zeit der Versuchung. Das, was da vorausgesagt ist für die Gemeinde in Philadelphia, das ist jetzt da. Wir haben so viele Möglichkeiten, unser Heil zu finden. Das heisst nicht zu finden, zu suchen. Wie noch nie, wie wirklich noch nie, in den letzten Jahrtausenden. Und der Herr sagt, und ich bewahre euch vor dieser Versuchung. Und es gibt Ausleger, die gehen noch weiter und tun aus dem Sendschreiben auch ableiten, dass eben die Gläubigen entrückt werden, bevor die grosse Leidenszeit kommt. Weil das wird noch, jetzt geht es uns noch gut. Und wir werden das sehen, nach der Sommerferien dann, wie das dann weitergeht in der Offenbarung. Da wird noch grosses Leiden kommen auf die Welt. Und die, wo leben, wie die Gemeinde in Philadelphia, die werden bewahrt bleiben vor dem, weil sich der Herr zu ihnen stellt, weil der Herr sie eben lieb hat. und sie den Herr lieb haben. Er hat alle lieb. Aber er behandelt nicht alle genau gleich. Das ist manchmal schwierig für uns zu verstehen. Auch die Gläubigen in Philadelphia kommen den Kronen über. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, jetzt in den Sendschreiben. Aber was ganz speziell ist da beim Siegerspruch, ist, dass die eine Säule werden im Tempel von Gott. Und das hat mich noch interessant gedacht. In Philadelphia hat es so einen Brauch gegeben, dass verdiente Bürger von der Stadt haben in diesen Tempel von den verschiedenen Göttern eine Säule bekommen. Wir kennen doch das von der Kirche, dass zum Teil auch so Stühle angeschrieben sind oder so. Oder Kirchenfeister gestiftet sind von gewissen Familien und dann dort der Name erwähnt wird. Und dort hat man das mit Säulen gemacht. Da haben einfach die Leute Säulen bekommen und dann ist der Name drauf geschrieben worden und was ihr Verdienst war. Also die kennen das. Wie sie das erkennen mit dem neuen Namen? Zu der Zeit, wo das Sendschreiben geschrieben ist, ist das Neo Caesarea noch umgeschwirrt. Sie kennen das und der Herr nimmt das Bild wieder auf und sagt, und ihr werdet so eine Säule in dem Tempel im Himmel. Und das ist das Kernstück vom neuen Jerusalem, der Tempel vom Herrn. Und dort dürfen sie eine tragende Rolle einnehmen, die wenig Kraft haben. Weil von wo kommt denn ihre Kraft? Die kommt eben nicht aus sich selber. Es ist wie der Paulus, der sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Weil dort ist der Herr gross. Und genau die, und es steht auch in Matthäus, der Herr hat das Schwache erwählt. Sie macht er zu Säulen in seinem Tempel. Und sie sind dreifach angeschrieben, dass es absolut klar ist, zu wem sie gehören. Dreifach. Ich freue mich darauf, den Tempel zu sehen. Weil den werden wir sehen. Und wir werden die Säulen sehen. Vielleicht ist der eine oder andere, oder ich weiß ja nicht, wie das geht, vielleicht sind es dann eine ganze Gemeinde, dort eine Säule haben. Die überwinden. Die zu ihrer Schwachheit stehen. Die nicht selber stark sein und selber gross. Sondern die sich konzentrieren auf Beziehung. Die einfach nur in aller Demut mit Jesus leben. Weil das ist die wahre Demut. Und einfach können sagen, ja, ich brauche nichts anderes wie Jesus, weil was soll der Rest? Wenn jemand einen feinen Schinken hat im Kühlschrank, dann muss er keinen dicken Speck haben. Dann kann er der Versuchung widerstehen. Und die in Philadelphia, die haben den feinen Schinken. Die brauchen die Versuchungen von der Welt, lassen die kalt. Weil die haben etwas viel Besseres. Die haben eine gesicherte Beziehung zu ihrem Gott. Amen.